Bully, der Eishockey-Podcast.
Uli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die NHL Conference Finals sind Geschichte und wir können wie jedes Jahr auf Stanley Cup Finale vorausblicken. Dazu begrüße ich natürlich bei uns in der Runde die beiden Hockey-Marshals, Marco und Ralf. Grüße euch.
Hallo.
Hallo.
Ja, bevor wir aufs Tagesgeschäft schauen, Ralf, haben wir im Vorgespräch auch gesagt, beziehungsweise du hast darum gebeten, ein paar Worte zu sagen, ich sag mal so, es gibt Wichtigeres als der Sport generell, ne?
Ja, definitiv. Logischerweise versterben Menschen im Leben. Das passiert auch im Sport. Jetzt ist am 28. Mai Claude Lemieux von uns gegangen. Das ist halt auf mehreren Ebenen, interessant ist das Falsche, tragisch, aber auch irgendwo aus meiner Sicht oder aus vieler Sicht, vielerlei Sicht, interessant. Tragisch deshalb, weil er sich das Leben genommen hat. Das heißt, er ist freiwillig von uns gegangen. Und das Ganze 3 Tage, nachdem er in Montreal noch, ich weiß nicht, die Fackel, kann man dazu Fackel sagen? Er hat auf jeden Fall vor Spiel 3 noch die Fackel in die Halle getragen.
Die olympische 3 Tage Fackel.
Später. Bitte?
Die olympische Fackel, meinst du?
Ja, diese Fackel. Ja. Wenn es die olympische Fackel war, dann weiß ich, wusste ich jetzt nicht. Ich hab nur eine Fackel gesehen. Welches es jetzt war, weiß ich nicht. Ich habe das auch tatsächlich erst nach der Nachricht des Todes mitbekommen, dass er die Fackel getragen hat, weil ich vorher die Pre-Game Zeremonie in Montreal wenig verfolgt habe. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ja, es ist ja tragisch, dass er sich dann selbst das Leben nimmt. Und tragisch deshalb, weil, da komme ich gleich zu, hatte er durchaus eine interessante Hockeykarriere, wo auch das ein oder andere Mal etwas gegen den Kopf ging. Und das ist jetzt der interessantere Part an der ganzen Sache, ist, dass die Familie von ihm schon bekannt gegeben hat, dass sie das Gehirn quasi dem Boston University CTE Center and Brain Bank spenden wollen. CTE ist quasi dieses, ich kann es nicht aussprechen, das ist halt dieses, ja, diese, ja, wie sagt man, posttraumatische, ja, Gehirnschädigung, die halt viele, viele Sportler, gerade im Eishockey und im Football, ja, davontragen. Und dass sie das jetzt so machen, das relativ kurz nach dem Tod schon bekannt gegeben haben, finde ich durchaus interessant, weil da werden wir vielleicht wieder einige Erkenntnisse kriegen, was dieser Sport mit dem Gehirn der Sportler macht. Wobei man dazu sagen muss, dass Claude Lemieux eine Ära gespielt hat, die es heute so nicht mehr geben würde. Aber ja, ich will auch eigentlich nur ein, zwei Sachen sagen, weil grundsätzlich Claude Lemieux verbindet man eigentlich relativ schnell als, jetzt, wenn man jetzt nicht ein Team verfolgt, wo er vielleicht gespielt hat, verbindet man ihn wahrscheinlich relativ häufig mit dem Brawl Colorado gegen Detroit, weil es das damals hat der Chris Draper in die Bande gecheckt, der dann ins Krankenhaus musste. Und irgendwo war das dann immer so das Startsignal, was so eigentlich gar nicht stimmt, weil eigentlich in Spiel 3 wurde Adam Foote schon in die Bande gecheckt und hatte dabei auch eine riesen Platzwunde. Und das brachte das Ganze so ein bisschen ins Rollen. Aber der Claude Lemieux-Hit, man kennt ihn sicherlich an Chris Draper, ist der, der halt irgendwo alles zum Überkochen brachte. Und die Rivalität Colorado gegen Detroit wird den meisten Hockey-Fans geläufig sein. Aber Claude Lemieux war halt auch einfach ein Spieler, der extrem, extrem dieses Klatschgehen in sich trug. Also der hat 80 Tore in den Playoffs. Er ist 4-mal Stanley Cup-Sieger geworden. Er hat 1995 die Conn Smythe Trophy gewonnen. Also es war jetzt nicht nur einer, der Leute in die Bande gecheckt hat, wahrscheinlich auch unfair in die Bande gecheckt hat in dem Fall. Er war halt auch einfach ein extrem wichtiger, guter Spieler. Der, muss ich einmal kurz schauen, bevor ich was Falsches sage, beim 1215 Spiele gemacht hat, 234 Playoff-Spiele, also durchaus eine beachtliche Karriere. Ja, und wenn sich dann jemand das Leben selbst nimmt, dann ja, kann man nur erahnen, was da irgendwo im Hintergrund noch los war. Und ich hoffe, dass dadurch, dass die Familie gesagt hat, sie spenden das Gehirn zu diesen Zwecken, dass wir da vielleicht irgendwelche Erkenntnisse kriegen, wäre ja in dem Fall dann ein positives Nutzen daraus.
Ja, dann natürlich auch unser Beileid den Angehörigen und der Familie selbstverständlich. Marco, du wolltest auch ergänzen.
Ja, ich wollte was sagen. Erstmal Entschuldigung an alle Hörer, Hörerinnen für den Quatsch, den ich gerade erzählt habe mit der olympischen Fackel. Es war nicht die olympische Fackel. Der Marco hätte mal vorher checken müssen. Das ist die berühmte loderne Fackel der Canadiens. Der Marco mit seinem Spatzenhirn hat einfach nur die Fackel gesehen und direkt, oh, wird wohl Olympia sein. Dafür entschuldige ich mich. Ja, ich würde auch gerne was dazu sagen. Ein Spieler, der gerade in der Ära, die der Ralf gesagt hat, gespielt hat, in der man sich ja, ich sag mal, richtig bewusst für Hockey angefangen hat zu interessieren. Dementsprechend bin ich dann mit ihm auch groß geworden, auch mit den berühmten Videospielen, wo Claude Lemieux mir damals auch schon immer aufgefallen ist. Ralf hat vorhin schon die Statistiken hier aufgezählt. Allein in den Playoffs 19 spielentscheidende Tore. Das ist auf eine Karriere, das schaffen auch nicht viele Spieler. Ja, wie gesagt, unfassbar tragisch und ja, freiwillig gewählt, was es irgendwie noch tragischer macht, weil ja, das ist auch aus eigener Sicht als jemand, der letztes Jahr vielleicht auch nicht die einfachste Zeit hinter sich hatte, an alle, die das da draußen hören, denkt nicht, dass euch niemand zuhört, sprecht mit Leuten und ihr seid nicht alleine und ja, wie gesagt, jeder, der da irgendwie zu früh von uns geht, ist einfach einer zu viel und wie gesagt, dementsprechend, ja, wie, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine, egal was euch gerade umtreibt und genau, das wollte ich einfach gern nochmal sagen.
Ja, wichtige Messages von euch beiden. Es ist schwierig, da irgendwie aufs Tagesgeschäft überzugehen. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Wir besprechen heute die abgelaufenen Conference Finals und schauen da zuerst zur Serie Montreal gegen Carolina und ja, geht 4-1 für die Hurricanes aus. Ich meine, so wie ihr da draußen sicherlich auch, haben wir ja auch diverse Chatgruppen und haben uns dann natürlich auch während den Serien immer ausgetauscht, Ralf. Also 4-1, das klingt ja, also bevor wir jetzt auf die andere Serie schauen, klingt ja auch schon sehr deutlich. Wie lautet deine Analyse von dieser Serie? Es fing ja ganz gut an für Montreal, ne?
Ja, definitiv. Aber Carolina war dann einfach zu stark. Wir hatten das Thema angesprochen, Rest versus Rust. Also Carolina hatte extrem viel Luft, Zeit zwischen den beiden Serien. Während Montreal durchgespielt hat quasi, fast gar keine Pause hatte, dachte man, na gut, es kann so oder so ausgehen. Im Endeffekt hat sich dann Carolina ja doch sehr, sehr eindeutig durchgesetzt. Gerade ja am Ende war einfach, ich glaube tatsächlich bei Montreal ein Stück weit die Luft raus, während Carolina halt problemlos aufspielen konnte. Ein paar Sachen waren auch einfach ungünstig. Ich kann mich an einen fatalen Fehlpass von Lane Hudson erinnern. Dobisch im Tor hatte auch manchmal, war dann doch nicht mehr so ganz so glücklich wie davor, wobei es jetzt absolut nicht an ihm lag. Aber ja, es ist einfach, wenn du so viele Spiele in den Knochen hast, als dann auch noch als Stück weit unerfahrenes Team, ist dann irgendwann, glaube ich, tatsächlich in dem Fall einfach die Luft raus gewesen.
Mhm. Marco, jetzt wissen wir ja von dir, dass du ja auch immer gern zu den kanadischen Teams hältst, wenn es jetzt nicht unbedingt gegen die Kings geht. Wie sieht so dein Fazit von dieser Serie aus?
Ja, also gerade die Canadiens haben es nach 1993 schwer gehabt bei mir, ne? Also gegen die war ich oft. Ja. Mittlerweile habe ich es hart ins Herz geschlossen. Also ich finde es Es ist ja eigentlich ganz genauso gekommen, also zwei Dinge. Eigentlich ist es ganz genauso gekommen, wie wir es vermutet hatten. Also erst die, ich glaube, wir hatten es auch gesagt beim letzten Mal, die Canes werden vielleicht am Anfang der Serie ihre Probleme haben, verlieren Spiel 1. Spiel 2 und 3 gehen in die Overtime. Jetzt klingt 4-1 natürlich nach einem klaren Ergebnis, aber es hätte auch in irgendeinem Paralleluniversum steht es 3-0 für Montreal nach den ersten drei Spielen, weil die in der Overtime die beiden anderen Spiele auch gewinnen. Und Spiel 4 und 5 haben die Canes dann den Sack zugemacht, beziehungsweise die Canadiens hatten dann auch nicht mehr viel entgegenzusetzen. Was ich total krass finde, also wirklich um den Hut ab und was ist in meinen Augen auch tatsächlich zu einer super interessanten Partie dann im Finale das um den Stanley Cup kommen lässt, ist, ja, der Ralf hat es beim letzten Mal gesagt, wie die Statistik der Hurricanes im Conference-Finale ist. Und jetzt verlieren die das erste Spiel. Und zu Wort sind diese Statistiken natürlich wieder rausgekramt worden, ne? Dass sie es einfach nicht können, sobald sie im Eastern-Finale sind, bis auf den Stanley Cup, den sie damals geholt haben, da einfach nicht drüber hinauskommen und dann auch einfach gar kein Spiel mehr da gewinnen, obwohl sie oft im Eastern-Finale standen. Die kommen wieder und gewinnen dann die Serie mit 4 Spielen in Serie. Und das ist, ja, ich finde, eine brutale Mentalität. Denn auch da, ne, was ich gerade gesagt habe, was für die Canadiens gilt, gilt für die Hurricanes natürlich auch. Spiel 2 geht in die Overtime und du hast das im Hinterkopf. Du gewinnst das Spiel und du gewinnst auch Spiel 3 in Overtime. Also auch wirklich, es ist ja nicht so, dass du da in irgendein Spiel reingehst, die ersten beiden Schüsse sitzen, du spielst mit einer 2-0-Führung locker hinten raus. Nein, du gehst zweimal länger als 60 Minuten, stehst enorm unter Druck. Es ist vor allen Dingen auch zu Hause, gerade Spiel 2. Geht das in die Hose vor dem heimischen Publikum, was diese Statistik natürlich auch kennt. Und eine andere Statistik, die hast du, glaube ich, in unsere Gruppe gepostet, Helmut Rod Brandamour an 98 Siegen von 100 Siegen in den Playoffs der Hurricanes überhaupt beteiligt, als Spieler oder als Trainer. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, die erfolgreichen Zeiten sind meistens mit Rod Brandamour gewesen. Heißt, er und auch diverse Spieler, weil er ist ja jetzt noch keine Dekaden lang der Trainer der Hurricanes, die würden alle dran gemessen werden. Und wir wissen das. Wir machen in den anderen Folgen gerne Witze über unsere Teams, Toronto und die Kings, die irgendwie keine Playoffs mehr können und keine Runden mehr schaffen. Das macht natürlich was. Beim letzten Mal hast du die These aufgestellt, kriegt man das überhaupt aus den Köpfen? Die Hurricanes haben es hier aus den Köpfen bekommen und sehr, sehr eindrucksvoll gegen starke Montreal Canadiens, die hinten raus, auch da Nummern wert, gegeneinander. Die Canadiens scheiden aus mit 56 Gegentoren. Also erstmal, die haben am Ende mehr Gegentore bekommen als eigene Tore im Eastern-Finale, 54 zu 56. Die Hurricanes selber, in Anführungszeichen, vorne geht noch mehr, nur mit 42 Toren, aber die gehen ins Stanley Cup-Finale mit 21 Gegentoren. Und das ist ein unfassbarer Wert. Das ist so unfassbar brutal. Natürlich liegt es daran, dass sie erst 13 Spiele gespielt haben, 12 Mal gewonnen und nur das eine Spiel gegen Montreal verloren. Aber nichtsdestotrotz, also von den Teams, die weitergekommen sind oder die noch auf der letzten Stufe waren, das sind dann die Colorado Avalanche, die ausgeschieden sind, aber 37 Gegentore in den Playoffs bekommen haben. Also sind 16 weniger. Und ich hatte jetzt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da hinten um die Verteidigung oder um den Spielstil von Rod Brandamour, es zieht sich durch schon wieder dieses Wort, letzte Folge schon nicht, Spielstil, unfassbar. Ich glaube, das lasse ich mir auch mal ein T-Shirt drucken. Und ich habe überhaupt irgendwie gar keine Sorge. Vor den Playoffs sah das anders aus. Da habe ich in der ersten Playoff-Folge noch Freddy Anderson so ein bisschen angezählt und habe gesagt, da müsste jetzt mal langsam was zeigen, dass er es kann. Und hier, ich habe mir auf den Hut ab. Er hat abgeliefert und hat gezeigt, dass er Playoffs kann. Jetzt stehen sie im Finale und jetzt bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Das ist schon super stark.
Aber schon erstaunlich, weil du das auch gesagt hattest, die sind quasi 8-0 und verlieren dann genau dieses erste Conference-Final, wo man dann wirklich ins Grübeln kommt. Und dann gewinnen sie wieder 4 hintereinander. Also sind jetzt 12-1. Es ist das vierte Team oder es gab 4 Teams, die das vorher schon mal geschafft haben, mit so einem Rekord in die Finals zu gehen. Also eine Niederlage in 3 Serien. Colorado hatte 22, als sie den Cup gewonnen hatten, standen sie 12-2. Und das war ja schon Wahnsinn. Yeah. Also, die haben den Cup quasi 16-4 gehabt damals. 4 Niederlagen in dem ganzen Run. Wenn Carolina den Cup holt und auch 16-4 ist, würde es in Spiel 7 gehen. Nach Adam Riese. Von daher ist schon eine unfassbar gute Leistung. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn man sagt, die ersten zwei Runden, gerade Philly in der zweiten Runde, ist jetzt nicht die stärkste Route gewesen. Aber du musst in den Playoffs halt auch erstmal 12 Spiele gewinnen und nur eins verlieren. Das machst du ja nicht im Vorbeigehen. Ja. Sonst würde es ja häufiger passieren.
Ja, aufs Finale schauen wir ja gleich noch auch die Einschätzungen von euch, von uns. Ich würde gerne noch mal kurz auf Montreal zu sprechen kommen, weil ist schon wirklich eine tolle Saison, die dieses wirklich auch interessante Team gespielt hat. Ist es für euch vergleichbar mit dem Run, den sie vor ein paar Jahren schon hatten, wo sie ins Stanley Cup-Finale eingezogen sind, Ralf? Oder ist es wirklich komplett anders? Ist das für die nächsten Jahre wirklich ein gut gebautes Team, Montreal?
Das ist jetzt auf jeden Fall eine andere Basis als, wann war denn das? 2021, glaube
ich. 21 müsste es gewesen sein.
Das war dieses Covid-Bubble.
Ja, ich erinnere mich auch nicht gern dran.
Durcheinander gewürfelt. Ich glaube, kanadische Teams haben alle untereinander gespielt. Also das habe ich tatsächlich, bin ich offen, aus meinem Gedächtnis relativ gut gelöscht dieses Jahr oder diese Zeit. Dieses Bubble-Hockey. Das war doch gegen Tampa Bay im Finale und im Conference-Finale so gesehen gegen Vegas. Ja. Das war meiner Meinung nach, da wird jetzt vor allem jeder Tampa Bay-Fan mir alles an Wissen absprechen, aber das war halt eine ganz komische Konstruktion und das würde ich jetzt nicht zu sehr aufhängen. Dieses Jahr hingegen ist auf jeden Fall schon mal eine andere Basis. Die haben die Regular Season extrem gut gespielt. Die ersten beiden Serien waren stark umkämpft, aber dann halt auch erfolgreich. Und am Ende war jetzt einfach, habe ich gerade schon gesagt, bei denen die Luft weg und bei Carolina, die Maschine ist so sehr am Rollen, die konntest du dann mit den Spielen in den Knochen nicht mehr aufhalten.
Für mich die Konstante, einfach, die da ist. Und ja, als der Trade war, so befürchtet hatte ich sowas ein bisschen. Die Konstante für mich, wenn du schon die beiden Runs vergleichst, ist Philippe Deneau, der wieder zurück ist in Montreal. Und auch wenn er keine gute Regular Season gespielt hat, insgesamt einfach ein Spieler, unfassbare Bully-Qualität, stark in Unterzahl, kommt dann wieder ein Team, wo er anders als bei den Kings nicht unbedingt dick scoren muss, weil viele junge offensivstarke Spieler am Start sind. Und mit Philippe Deneau zweimal im Stanley Cup-Finale, oder weit gekommen, nicht im Stanley Cup-Finale, einmal Stanley Cup-Finale, einmal Conference-Final. Das ist für mich die Konstante. Insgesamt finde ich diesen Run, diese Saison aber tatsächlich beeindruckender aus den genannten Gründen. Leere Hallen, es war einfach ein ganz komisches Hockey zu der Zeit. Es gab gar keine richtigen Heim- und Auswärtsvorteile. Das war ja alles relativ steril. Es war schön, dass es zu der Zeit Hockey gab, aber das sind jetzt auch keine Highlights, die ich mir gerne angucke aus den Jahren. Da kann keiner was dafür. Aber dementsprechend dieses Jahr, ich fand die Montreal Canadiens unfassbar erfrischend. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, ein bisschen Schiss muss man haben, wenn man auf die Verträge guckt, weil der Kern von denen ist jung und ist noch diverse Jahre zusammen. Wenn der Cap auch noch weiter ansteigt, die können auch noch drumherum bauen. Also die sind ja nicht irgendwie hart am Limit. Und spielen so, wie sie es jetzt getan haben. Der eine oder andere wird sich sogar noch ein bisschen weiterentwickeln. Und ja, da ist ein richtig starkes kanadisches Team. Ich hoffe, die bleiben zusammen. Und da das ja an Trades hängen müsste, wenn da nicht ein verrückter GM auf einmal zwischengrätscht, dann sehe ich da in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer einen Mitfavoriten. Ob es der Top-Favorit ist, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber einen Mitfavoriten auf jeden Fall.
Ja, dann blicken wir, Ralf, auf die andere Serie, deine Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir alle Colorado weitergetippt und jetzt ist es ein Sweep geworden für die Vegas Golden Knights. Ja, wie hast du diese Serie erlebt?
Ja.
Das sagt schon alles.
Ja, du bist draußen und stehst 8-5, also eigentlich echt gut, echt eine gute Statistik noch. Du bist einfach raus mit einem Sweep, das hat man so nicht kommen sehen. Kurz und knapp, Spiel 1, lag man irgendwann 3-0 hinten, hat noch versucht, ein Comeback zu starten. Kam auch nochmal gut ran, aber war es dann. Dann dachte man, gut, Spiel 1, doof, aber gewinnst du Spiel 2 und dann musst du halt in Vegas 1 gewinnen. Spiel 2 liegst du 1-0 in Führung bis zum letzten Drittel. Im zweiten Drittel auch richtig gut gespielt und im letzten Drittel irgendwie aufgehört und dann kriegst du 2 Buden rein, relativ zeitnah hintereinander. Verlierst halt auch Spiel 2. Spiel 3, ich muss dazu sagen, Spiel 2 und 3 habe ich in Holland im Urlaub verbringen dürfen. Mit unfassbar schlechtem Internet. Das heißt, es war miserabel für mich, teilweise überhaupt zu gucken, wenn es überhaupt ging. Deswegen habe ich auch viel verpasst, aber ich habe dann Spiel 3 irgendwann zum Laufen gekriegt. Da stand es 3-2. Dachte ich, oh ja, läuft. Da habe ich aber erst mitbekommen, dass es auch schon 3-0 stand. Dann haben sie aus dem 3-0 ein 3-4. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Empty Netter gekriegt haben. Das war dann für mich auch egal.
Wie ging 5-3 aus? Auf jeden Fall.
Ja, dann verlierst du halt nach 3-0-Führung in Vegas 5-3. Und Spiel 4 war ich wieder zu Hause, konnte es mit in bester Qualität gucken. Ich könnte dir nicht sagen, wie das Spiel lief. Ich habe es geguckt. Ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, wie es ausging. Ich könnte dir nur noch sagen, dass ich da saß und dachte, ja, gut, ist es halt so.
Es war ein 1-2.
1-2, ja. Ah, ja, 2-0 und dann haben sie kurz vor Schluss noch 2-1 gemacht, aber die haben einfach unfassbar schlecht gespielt und Mark Stone war die ersten 2 Spiele, glaube ich, verletzt, Cale Makar war die ersten 2 Spiele verletzt, der eine kommt wieder und ist maßgeblich an Toren und allem beteiligt und auf der anderen Seite kommt der Spieler wieder und ist quasi nicht existent. Da muss ich aber dazu sagen, er war wegen einer Schulterverletzung raus und ich habe jetzt erste Berichte gehört, dass zum Training-Camp könnte es knapp werden mit Cale Makar. Das heißt, da scheint wohl wirklich was kaputt zu sein. McKinn hat in Spiel 3, da stand es glaube ich sogar noch 3-2, einen Schuss geblockt. Der konnte danach eigentlich nicht mehr laufen. Sind keine Ausreden. Ausreden gibt es in dem Conference-Final nicht, aber das war dann halt noch so, kam dann noch so obendrauf. Carter Hart hat extrem gut gehalten. Colorado war eigentlich nicht wirklich präsent. Vegas hat das extrem gut gemacht. John Tortorella ist anscheinend genau der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja, ist übel, weil man hat quasi all sein Kapital an der Trade-Deadline für Nick Roy, Nazem Kadri, Brad Kulak, alles, was man so geholt hat. Man hat kein Kapital mehr. Und die Spieler leider, Nick Roy in den ersten beiden Serien echt ein Clutch-Player, würde ich fast sagen, und gegen Vegas einfach gar nicht da. Manchmal musste ich gucken, ob er, also nicht er alleine, manchmal gab es Spieler, die habe ich erst im zweiten Drittel festgestellt, die überhaupt teilnehmen. Und das war halt bezeichnend. Das hat Vegas, muss man sagen, Colorado hat sich ein Stück weit selbst geschlagen, würde ich fast behaupten. Ein Stück weit, ein ganz großes Stück lag aber daran, dass Vegas einfach das überragend gemacht hat. Colorado war theoretisch nicht präsent. Also die haben nicht einmal wirklich gut, die hatten ihre Phasen, einmal so ein 4 gegen 4 zum Beispiel, da haben sie 2 Minuten eigentlich Powerplay gespielt, wo du dachtest, ja, läuft doch, so kann man das doch machen. Aber wenn man sich jetzt die 4 Spiele komplett anguckt, hat Colorado nicht kaum bis fast gar nicht ihre Stärke ausgespielt, weil Vegas einfach nicht zugelassen hat. Und da muss ich dann sagen, Respekt. So, wem mir das auch tut, hat Vegas das leider extrem gut gemacht.
Bevor wir auf Vegas gleich zu sprechen kommen, auch im Finale, Marc, was bedeutet das für die Avalanche? Ralf hat schon gesagt, ich fand jetzt so von den Namen die Verstärkungen, die sie da geholt haben, das ist schon sinnig gewesen. Es ist halt einfach so, dass halt manchmal auch Dinge nicht funktionieren.
Ja, das heißt nicht funktionieren, ne? Also die sind im Westfinale gewesen, die letzten vier Teams. Also da muss man ein bisschen, also nicht funktionieren.
Die Spielen der Avalanche, ne?
Ja, ja, das ist, jetzt, wie gesagt, es verletzen sich Cale Makar und Nathan MacKinnon im Laufe der Serie oder gehen dann vielleicht schon angeschlagen rein. Cale Makar wird sich ja vorher verletzt haben, wenn er das erste Spiel nicht gespielt hat. Es ist natürlich, du hast dann schon ein Ergebnis, ne? Da steht dann schon 2-0, du willst vielleicht, kannst aber nicht so, das wären nicht die ersten Spieler. Würde ich soweit nicht gehen. Wie gesagt, Ralf sagt selber, ja, man hat jetzt natürlich investiert. Ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, da müsste der Ralf vielleicht wieder mehr zu sagen, wie viel da jetzt mit Rentals dabei ist. Ich kenne jetzt die Vertragssituation bei Montreal, habe ich mir angeguckt, bei Colorado tatsächlich nicht so. Ich mache mir jetzt um die Zukunft der Avalanche keine Sorgen. Ich sehe jetzt nicht ein Fenster zugehen, weil MacKinnon und Makar noch doch absolut in ihrer Prime da vor Ort sind. Auf der anderen Seite, ja, man muss einfach sagen, die hatten einfach einen bockstarken Gegner. Auch hier muss man sagen, auch neben Makar und MacKinnon hat mit Nazem Kadri zum Beispiel und so weiter und so fort, Brock Nelson, haben die Avalanche ja einen unfassbar tief besetzten Kader und ist auf jeden Fall keine Laufkundschaft. Vegas hat es einfach unfassbar gut gemacht. Kein Spiel ging in die Verlängerung. Also anders als in der Ostserie, wo es ja auch nach einem klaren Ergebnis klingt. Wie gesagt, da habe ich es nur gerade gesagt, zwei Spiele in der Verlängerung, gehen die andersrum aus. Dann gewinnt Montreal auch drei Spiele und dann sieht es nicht nach einem 4-1 aus. Hier ist es ein 4-0 und auch die Spiele, ja, sind alle in Regular Time beendet worden. Es ist hier tatsächlich die etwas klarere Serie, muss man ganz, ganz ehrlich zugeben. Drofejew spielt unfassbare Playoffs. Ich weiß nicht, was das Toronto-Herz bei dir macht, Helmut, mit Mana. Es ist ihm ja absolut zu gönnen. Ich denke mal, der wacht jeden Morgen mit Mittelfinger in Gedanken auf und denkt sich, ja, liebes Mediengetümmel in Toronto, da habt ihr's. Ich kann es ja doch, ne? Wenn man mich mal einigermaßen lässt. Er ist der aktuelle Topscorer. Da kommt jetzt, also er kann eigentlich nur noch aus dem eigenen Team geschlagen werden. Dann haben wir einen Playoff-Scorer mit Schmana halt so. Die Taylor Hall von den Hurricanes mit 16 Punkten, der müsste 5 aufholen. Also es ist machbar, aber dass Mitch Marner oder Jack Eichel die Scorer-Trophäe der Playoffs holen, ist schon relativ realistisch oder sehr wahrscheinlich. Und ja, dann würde es mich mal interessieren. Stell dir vor, die gewinnen den Cup und Mitch Marner ist der entscheidende Faktor gewesen. Das ist irgendwie unfair, dass Vegas die Spieler, ich meine Jack Eichel, Mitch Marner, da waren jeweils diverse Teams dran. Ja, es gibt Gründe, warum die in Vegas landen, halt so, die Spieler, ne? Das ist, aber gut, da kann das Team jetzt nichts für. Ralf hat es gerade auch schon gesagt, Mark Stone, ein unfassbar guter Spieler. Er hat viel Häme bekommen, auch von uns, damals wegen der Verletzungsgeschichte, Salary Cap Nummer, da kann der Spieler aber an und für sich nicht für, wenn der GM oder die Organisation alle Tricks sieht. Ich fand den damals schon in Ottawa ein Hammerspieler. Mark Stone ist für mich auch ein absoluter Führungsspieler. Also bei dem merkt man einfach durch und durch, der ist immer da. Also da gibt es kaum ein Spiel, wo man sagt, der taucht nicht auf. Positiv als auch negativ, aber der ist halt immer präsent, den nimmt man immer wahr und Vegas einfach eine Macht, man muss es einfach sagen. Ich habe es nicht kommen sehen, ein Sweep gegen Colorado, einfach weil Colorado so stark ist, aber wie gesagt, selbst die angeschlagene Avalanche musst du erstmal sweepen und deswegen Chapeau, Tortorella für mich auch ein Coach, der weiß, der vielleicht nicht überall mit seiner Art bombastisch ankommt und sehr, sehr oft aneckt, aber der weiß auf jeden Fall, wie das Spiel funktioniert.
Ja, aber ist das vielleicht der Punkt, gehen wir jetzt gleich mal auf Vegas auch über, also wir gehen jetzt gleich auch ein bisschen ins Finale rein, auch so ein bisschen die Vorschau mit Tortorella. Ich meine, er ist ein sehr spezieller Trainer, der, glaube ich, auch nicht überall funktioniert. Aber ich glaube, es ist ein Trainer, der in bestimmten Situationen funktioniert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ein super Match ist mit Vegas. Er sagt es ja auch, ich glaube, das hat er jetzt auch schon öfter gesagt in Pressekonferenz oder wenn man ihn gefragt hat, dass er im Prinzip, also so sinngemäß, so habe ich es verstanden, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass er quasi so eine moderative Rolle für diesen Kader über hat. Ist das einfach ein super Match, Marco?
Ja, es scheint ja so. Also wie gesagt, auch die haben einen super Rekord. Die haben jetzt 12 Siege, 4 Niederlagen. Utah war sehr, sehr stark. Also ich finde, die bei Carolina kann man drüber streiten. Also nichts gegen Ottawa, aber Ottawa war in den Playoffs nicht so da, wie man sich es gewünscht hätte. Und Philadelphia in der zweiten Runde, hat der Ralf gerade schon was zugesagt. Vegas musste gegen sehr, sehr starke Utah Mammoth antreten. Dann gegen die doch mehr als aufstrebenden Anaheim Ducks. Also zwei sehr, sehr talentierte junge Teams. Klar, erfahrungstechnisch Vegas definitiv die Nase vorn. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mich das überrascht, dass Vegas sich durchgesetzt hat. Aber da traf auf jeden Fall Talent plus Erfahrung, zumindest auf sehr, sehr hohes Talent auf der anderen Seite. Und ja, dementsprechend, was willst du? Also der Weg und dann gegen Colorado. Man kann jetzt Vegas vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie jetzt einen total einfachen Baum hatten, um ins Finale zu kommen. Denn wir haben immer gesagt, die ganze Saison über, an der Central Division musste vorbei und die Pacific ist an der, jetzt tatsächlich am Ende des Tages ist die Pacific wieder vorbei. Davor die beiden Jahre waren es die Edmonton Oilers. Es ist jetzt, davor weiß ich gar nicht, wer war denn davor? Aber es ist auf jeden Fall die letzten drei Jahre ist es die Pacific
Vegas
Division. Wurde da war es auch davor, ne?
Stanley Cup-Sieger, ja. Davor war es dann Colorado das letzte Mal. Also es waren jetzt vier Jahre, 23, 24, 25, 26, immer die Pacific.
Ja, und da kann man
zweimal Vegas, zweimal Edmonton.
Da muss man dann tatsächlich sagen, ist ja super und auch wir loben das oder wir sagen das jedes Jahr aufs Neue. Boah, die Central ist so stark und so ausgeglichen. Aber in diesem Abnutzungskampf Playoffs offensichtlich machen die Pacific-Teams ja doch irgendwas richtig. Auch da, ich meine, wie viele Statistiken hat man jetzt schon wieder zu Vegas gesehen? Wir haben es in der ersten Playoff-Folge. Die haben nur so und so viele Siege und dann gibt es irgendwie 8 Teams, die mehr Siege haben als Vegas und gar nicht erst in die Playoffs gekommen sind. Ja, aber am Ende Pustekuchen. Yeah. Die sind in den Playoffs. So sind die Regeln dieses Jahr gewesen. Mit dem Loser-Punkt, in Anführungszeichen. Und eins der beiden Teams, das erste Team ist leider in der ersten Runde ausgeschieden mit den vielen Loser-Punkten. Und das andere steht im Stanley Cup-Finale. Und am Ende muss man da tatsächlich sagen, interessiert das keine Sau mehr, wie die in die Playoffs gekommen sind, wenn die das Ding am Ende hochhalten. Also, das ist, das ist das Schöne.
Viele Stimmen sagen aber auch tatsächlich auch, aber dann können wir das Thema auch meineswegen abschließen. Ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber sagen viele, durch die aktuelle Playoff-Konstruktion hast du im Central, aus der Central heraus dann auch ein Team, was einfach stehend K.O. ist. Ich will nicht sagen, dass es bei Colorado der Fall ist, aber wenn du immer diese ersten, zweiten Runden hast, da kann man halt auch, das wäre dann das Konterargument, in der Pacific hast du halt etwas leichteren Weg. Aber ja, dass es viermal hintereinander die Pacific ist, wo alle mal sagen, dass die Central so stark ist, ist schon irgendwo bezeichnend.
Ich will da gar nicht widersprechen, um Gottes Willen. Die ersten beiden Runden sind brutal, wenn du aus der Central Division kommst. Und dann wird es nicht leichter, weil dann immer noch nur die Besten übrig sind. Aber ja, wir werden in jeder Folge, Helmut, das ist ja keine Überraschung oder für die Hörer, HörerInnen da draußen, wir werden immer Fans vom alten Playoff-Format sein, definitiv.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und wir sind da auch nicht müde, das zu erwähnen, weil es halt einfach, also ohne jetzt das wieder aufzumachen, aber ich meine, ihr könnt da, liebe HörerInnen, diverse Episoden von uns hören über die letzte Saison, auch schon davor, wie wir da alle da auch darüber denken. Aber Stand jetzt ist es halt einfach so, wie es ist. Und wir hoffen, dass die NHL da irgendwann mal zu einer Änderung bereit ist. Um jetzt ins Finale einzusteigen, Ralf, um die Frage auch noch mal ein bisschen mitzunehmen, John Tortorella, was ist das für ein Faktor für dich? Ist es der Faktor vielleicht, der für Vegas im Finale die Rolle spielt? Wie ist deine Einschätzung? Und bist auch so entertained von John Tortorella? Ich meine, es ist ja ein sehr unterhaltender Trainer.
Ja,
also für die Medien zumindest. Ich weiß
jetzt
nicht, wie das intern ist.
Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso man oder die Stimmen in Vegas oder in sozialen Medien zu Vegas oder aus Vegas waren halt auch nach Bruce Cassidy, wieso man so einen Trainer rausschmeißt und dass das ein Fehler wäre. Gab es halt auch diese Meinung. Und John Tortorella war ja jetzt nicht so, dass man sagte, oh, das ist jetzt aber der, wo man weiß, das wird klappen. Hätte ja auch einfach in die Hose gehen können. Man weiß es manchmal nicht. Es scheint halt tatsächlich einfach zu passen. Aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, Vegas ist ja auch einfach ein extrem starkes Team. Und die haben so viele Spieler, die auch irgendwo vorne weggehen. Ob es jetzt ein Mark Stone ist, der halt wirklich als Kapitän vorne weggeht, aber auch Eichel, Mahner etc. Oder auch in der Verteidigung, wie viele Spieler, die da haben, die auch einfach sagen, wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin logischerweise nicht in der Kabine, aber wo ich mir vorstellen kann, die haben da auch ein sehr mächtiges Wort. Du brauchst da eigentlich nicht den absoluten Megatrainer, sage ich mal. Bei solchen Teams musst du halt einfach ein paar Stellschrauben drehen und dann klappt's. In Colorado ist man sich ja auch nicht sicher, ob Jared Bednar vielleicht dann doch nicht der richtige Coach ist, obwohl er der eigentlich beste Coach ist, den man je hatte. Aber irgendwo weiß man es halt nicht. Und bei Tortorella ist es jetzt halt so, der kam, ich glaube, 8 Spiele vor den Playoffs, wo man dachte, was wird das jetzt? Ja, jetzt stehen sie da. Also, interessantes Thema.
Ja.
Wird sich zeigen, wo es in dieser Saison endet.
Wie ist deine Einschätzung zum Finale? Carolina Hurricanes gegen Vegas. Ich meine aus Toronto-Sicht natürlich, die Frage kommt sicherlich von euch beiden auch gleich. Das kann ich ja vielleicht gleich vorwegnehmen mit Freddie Anderson gegen Mitch Marner. 2 Ex-Leafs im Stanley Cup-Finale und auch zu Mitch Marner. Ich glaube, Marco, du hattest es ja vorher gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Aber du hast es ja auch schon angemerkt, dass ich gönne es dem. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, was das für ein guter Spieler ist. Und er zeigt es halt auch extrem. Ich schaue dem auch gerne zu. Ich habe den auch schon ein paar Mal live gesehen vor ein paar Jahren. Das ist ein anderer Sport. Ich sage ja auch immer, NHL ist ein bisschen eine andere Sportart. Aber der ist einfach auch noch, der ist einfach so gut. Allein, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in der Scotiabank Arena war und mir das Warm-up angeschaut habe. Und allein, wenn du da zuschaust, das ist einfach, als Eishockey-Fan geht dir da das Herz auf. Deswegen, also ich gönne sie natürlich. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, wenn man als harter Toronto-Fan das nicht so gerne sieht. Also es sind so ein bisschen beide Seiten, ja. Aber im Endeffekt gönne ich sie natürlich. So, jetzt habe ich meinen Senf zu Mitch Marner abgegeben. Wie ist eure Einschätzung, Ralf? Dich hatte ich ja gefragt, auch zu dieser Serie Carolina. Beziehungsweise zum Finale gegen Vegas.
Ich würde es Carolina wünschen. Hätten sie es verdient. Wir waren ja jetzt oft und sehr oft tatsächlich recht weit und dann haben es immer vergeigt. Den würde ich es tatsächlich mehr gönnen. Ich denke aber, dass Vegas, weil Colorado und Carolina sind jetzt nicht die gleichen Teams, das ist mir schon klar. Aber so die Spielweise ähnelt sich ein Stück weit. Beide Teams können, wenn wir jetzt ein ganz normales Spiel nehmen, extrem viele Schüsse produzieren, sind hinten extrem gut aufgestellt, eine recht schnelle Spielweise. Da sind sie sich ein Stück weit schon sehr ähnlich, wo ich dann halt sage, wenn Vegas das gegen Colorado so exzellent gemacht hat, dann werden sie auch gegen Carolina ihren Plan haben und den auch umsetzen. Ich glaube natürlich nicht, dass es ein Sweep wird. Ich glaube tatsächlich, dass es auch 2-3 Mal in die Overtime geht. Aber ganz am Ende glaube ich tatsächlich, dass Vegas sich durchsetzt.
Ralf, ich meine, wir sehen jetzt die Statistiken auch. Es ist ja im Prinzip 2 Sweeps versus 1 Sweep. Spielt das eine Rolle?
Nee, glaube ich nicht. Vegas, die hatten jetzt beide recht lange Zeit oder Luft zwischen den Serien. Vegas hatte, glaube ich, vorher, die hatten dann im Endeffekt, ich glaube, 3 Spiele mehr, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
Also jeweils 6 Spiele hatte Vegas, 4-2, 4-2.
2-4 und dann ja 3 genau. Spiele mehr, das ist nichts. Bin ich ganz ehrlich, über die lange Zeit, wie die Playoffs laufen, sind die 3 Spiele für diese Profis nichts. Klar, eine Verletzung, das glaubt man, bei 3 Spielen mehr Möglichkeiten hat, sich ein Stück weit irgendwo zu verletzen, ist mir klar, aber so rein von der Physis etc., glaube ich, machen die 3 Spiele keinen Unterschied. Also da würde mich wundern, wenn das irgendwo ein Faktor werden würde.
Marco, wie siehst du es? Sweeps?
Also erstmal.
Alles Vergangenheit.
Erstmal, ich muss dieses Thema nochmal kurz ansprechen, weil ihr das so eine Vorlage jetzt dafür bietet. Auch das, die Statistik ist ja draußen, wie in den letzten Jahren, wie wenig Conference Finals über eine lange Distanz gegangen sind, sondern dass das immer klare Nummern werden in letzter Zeit, was wieder für Ralfs These spricht, wenn da so ein Abnutzungskampf ja, stattfindet und nicht mehr 1-8 und 2-7 spielt, sondern eventuell, wenn es doof läuft, 2-3, weil die einfach in derselben Division sowieso gespielt haben, wie es ja nun mal jetzt passiert ist in der Western und die beiden zweitstärksten und drittstärksten Teams schon in der ersten Runde aufeinandertreffen, sich aufreiben, dann danach gegen die erstbeste Mannschaft spielen müssen, die sich aufreiben und am Ende dann die andere Division vielleicht der lachende Sieger ist. Wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal, da muss sich was ändern. Ansonsten, ja, wie sehe ich diese Serie? Also, wenn ich mir die letzten Stanley Cup-Siege anschaue und wenn wir nur in diese Jahrzehnte schauen, 2020 Tampa Bay, 2021 Tampa Bay, zweimal Osten. 2022, 2023 Colorado und Vegas, zweimal der Westen. 2024 und 2025 die Florida Panthers, zweimal der Osten. Dann ist der Westen jetzt wieder dran und dann wird's Vegas. Ganz klare Nummer, gesetzte
ganz
Serie.
Ganz logisch, ganz logisch.
Ganz logische Nummer. Davor zugegebenermaßen war dann St. Louis und Washington, da war es dann mal zwei Jahre hintereinander ein Wechsel zwischen Westen und Osten oder in dem Fall Osten und Westen. Ja, und ja, was soll man sagen? Ich glaube tatsächlich, dass Vegas eine harte Nuss ist. Ich glaube allerdings, und ich gönne es ihm einfach so sehr, also Tortorella, super Coach und er hat den Stanley Cup als Trainer auch schon gewonnen. Rod Brandamour hat den als Spieler gewonnen, noch nicht als Trainer. Ich wünsche ihm das so sehr, dieses der lebt für diese Franchise, der ist da am Start. Er wird für mich natürlich auch immer ein Flyer bleiben, weil damit bin ich halt groß geworden, um wieder den Anfang zu Claude Lemieux und der Zeit zu schlagen. Rod Brandamour damals bei den Philadelphia Flyers. Da, so kenne ich ihn noch, so habe ich ihn lieben gelernt. Damals fand ihn als Spieler unfassbar gut. Und was er da in Carolina als Coach abzieht, finde ich sehr, sehr stark. Es ist immer vor ein paar Jahren noch zu wirklich Hockey-Marshalls-Zeiten, habe ich mal gesagt, Carolina ist für mich so eine graue Maus und ich kann auch offen zugeben, dass ich denen das lange Zeit nachgetragen habe, dass es nicht mehr die Hartford Whalers sind. Aber auch damit sind sie in den letzten Jahren sehr, sehr gut umgegangen, haben die Trikots immer wieder aufleben lassen und ja, mit ihrer Spielweise mich einfach überzeugt, weil wie gesagt, eine ganze Zeit lang konnte ich gar nichts mit denen anfangen. Ich fand die spielerisch nicht gut. Ich fand, das war so ein Team, wenn du mich gefragt hättest, welches Team muss weg oder wer soll relocaten, hätte ich bestimmt 10 Jahre lang Carolina gesagt. Sofort.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Ich, wie gesagt, habe mir immer gedacht, interessiert keine Sau, will keiner haben. Hat sich komplett geändert und das verbinde ich mit Rod Brandamour. Wie gesagt, Hut ab vor Vegas, Colorado zu sweepen. Ich hoffe aber tatsächlich jetzt mal nicht auf den Westen, sondern ich hoffe, dass Rod Brandamour diese Serie, von der ich gerade gesprochen habe, zum dritten Jahr den Osten zum Champion machen kann hintereinander und sage einfach, dass das hoffentlich in sechs Spielen
in
passiert.
In 4 Spielen?
Nein, kein Sweep. Jetzt habe ich mich versprochen. In 6 Spielen passiert und ja, wie gesagt, Carolina da einfach ein super Team, gar nicht mit den absoluten Superstars, aber einfach unfassbar tief besetzt. Das ist, oder zumindest von den Namen her, keine riesen Superstars, weil wenn ich mir so Nikolai Ehlers zum Beispiel angucke, der in Winnipeg schmerzlich vermisst wird, jetzt gar nicht als der Superstar in der NHL gilt, aber ja, du hast so einen Spieler im Team und auf einmal verlierst du nur ein Playoff-Spiel, ne, bis zum Finale. Das ist, da sind auf jeden Fall ein paar Spieler unterm Radar und ja, dementsprechend, ich würde es den Hurricanes wünschen. Vegas auch absolut verdient im Finale. Wie gesagt, jetzt mal kein Vegas-Bashing, diese Folge. Ich freue mich einfach auf ein spannendes Finale.
War doch die letzte Folge auch nicht. Du hast ja begründet, warum du gewisse Nicht-Sympathien hast. Also,
ja, ich meine, Ralf, wir können ja auch wirklich liegen, dass wir damals mit ein paar anderen Freunden hinter dem ersten deutschen Vegas Fanclub gesteckt hatten, weil wir uns, also ich glaube, das haben wir noch nie erzählt, ne? Das ist,
was,
hätte mich wundern.
Ich kenne die Story auch noch nicht.
Du kennst die Story
auch nicht. War kein offizieller.
Wir hatten tatsächlich ein, als es hieß, Vegas kommt als Franchise und haben wir einfach einen Fanclub gegründet und der hatte bei Facebook auch sehr, sehr viele Mitglieder, weil alle Leute da so, ah geil, mir fehlt eh noch ein NHL-Team und wir dachten, wir könnten so als Freundesgruppe so eine wirklich so eine Underdog-Story, so jetzt wird es die ersten 3-4 Jahre scheiße und dann so, dann schnuppert man das erste Mal in den Playoffs und dann haben wir tatsächlich ein bisschen die Lust verloren, weil es im ersten Jahr einfach so unfassbar gut gelaufen ist und wir ja dann als diejenigen, die dahinter gesteckt haben, tatsächlich dann auch dachten, naja, wir haben unsere Teams, wir brauchen jetzt eigentlich gar, also Ralf Colorado war da, glaube ich, zu der Zeit nicht total erfolgreich, aber man wusste, da kommt jetzt wieder was. Ich war noch siegestaumelnd, der Cup-Siege 2012, 2014, sowas kennt man als Kings-Fan gar nicht. Da war noch ein großer Chicago Blackhawks-Fan mit hinter, der steckt natürlich in derselben Dekade fest wie ich und wir haben das, also eigentlich schon ernst gemeint damals, aber dann, wie gesagt, hat uns das ganze Projekt den Spaß verdorben, dass sie von Anfang an so gut gewesen sind und ich glaube,
so erfolgreich.
Und es gab wirklich Anfragen von Leuten, die diese, als wir die Gruppe dann haben einschlafen lassen, so nach dem ersten Jahr, da gab es wirklich Anfragen, da wollten Leute unbedingt diese Gruppe übernehmen und
gibt es die noch?
Das weiß ich gar nicht, müssen wir mal nachschauen. Aber wenn uns da einer draußen hört, es tut uns leid und ja, es gab ein Foto aus Stockholm 2017, Global Series war ich ja auch mit dem Ralf, Ottawa gegen Colorado, da haben wir noch mit irgendeinem Banner ein Foto gemacht und also was auf der Seite. Wenn es die Gruppe noch gibt und Leute da noch drin sind und ihr euch das Foto groß zoomt, da sind Ralf und Marco drauf auf dem Bild, ja.
Ja, Ralf, was sagst du dazu?
Ich bin ganz, tatsächlich... Vegas Golden Knights Fans Deutschland. Ja, ich war tatsächlich komplett, als er das gerade sagte, überrascht, dass es, ich habe es total aus meinem Gehirn gelöscht.
Es hat keiner gelöscht.
Ganz ehrlich. Aber ja, die Gruppe gibt es auch noch. Hat aber tatsächlich nur 8 Mitglieder. Vielleicht ist es dann doch was anderes, aber.
Dann, das war mal deutlich mehr.
Ja, aber es sind tatsächlich der Marco, also Marco bist du, der Andi, der alte Hockey-Marshall, der dritte im Bunde, ist auch drin. Das muss das irgendwie doch noch sein, aber verrückt.
Da waren auf jeden Fall Leute, da waren auf jeden Fall auch Fremde in Anführungszeichen mit drin und die waren dann tatsächlich zu Recht auch, weil wie gesagt, wir haben das natürlich. Wir konnten das schlecht schreiben. Wir finden es jetzt voll doof, dass sie total erfolgreich sind. Aber wir dachten, wir machen so ein Freundesprojekt daraus. Und wenn das so diese normale Geschichte gewesen wäre, ne, es kommt
ja so Franchise. Wie Seattle, so ja. 2, 3 Jahre, 4 Jahre. Du, gut, die waren auch in den Playoffs eine Saison, aber so eigentlich so musst du dich erstmal irgendwie hocharbeiten. Ja, und Vegas ist halt von Anfang an da gewesen. Und das
haben wir die Lust verloren.
Ah, jetzt, wo du es sagst. War natürlich. War natürlich, wie Marco schon sagte, ein Spaßprojekt. Also
es ist ja nicht in böser Absicht gewesen.
Nein, war halt, wir hatten halt, das war ja auch damals die erste Expansion. War das?
Als das erste Spiel, als James Neal hat er, glaube ich, einen Hattrick gemacht im ersten Spiel. Da haben wir noch total Scheiße. Abgefeiert. So, das war so unglaublich. Also,
ist ja 10 Jahre her, oder? Das ist ja 2016, 2018. Oder? Ja, 2018. Ich dachte, es wäre 2016 gewesen.
Ja, 2016, 2017. Ja. Oder ich meine, auch bei der Global Series hatten wir schon Fotos gemacht.
Oder? Ja, guck, das ist ja. So gute Fans sind wir.
Ja, wobei, nee, Moment mal. Es ist 2017, 2018. Ich habe es ja gerade gesagt, die Washington Capitals sind 2018 Stanley Cup-Sieger geworden.
Ja, also
haben die 17, 18.
Ja. Ja, okay. Klar. Also knapp 10 Jahre, wenn man so möchte.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber sehr, sehr interessant. Also um kurz noch aufs Finale zu kommen. Marco hat gesagt, Carolina in 6. Ralf, du hast gesagt Vegas, aber ich glaube, du hast noch nicht gesagt, in
ich
wie viel Spielen.
Ich sage dann Vegas in 7. Aber natürlich würde ich Carolina wünschen, aber ich glaube, es macht Vegas.
Ja,
ich glaube es eigentlich auch, aber
ich glaube es auch tatsächlich. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das einfach, ich weiß nicht, das ist einfach nur so ein bisschen Gefühl. Ich gehe da auch tatsächlich, also ich auf der anderen Seite, ich hoffe natürlich in 7. Wir wünschen uns natürlich immer Serien. Also vor allem, wenn wir jetzt bei Teams irgendwie zuschauen, wo unsere Teams jetzt nicht beteiligt sind, ja. Also wenn Toronto da wäre, ich glaube, also 7 Spiele, weil gut, da gibt es eine gewisse Historie in den Playoffs, aber jetzt insgesamt wäre das, glaube ich, schon sehr nervend aufreibend. Aber insgesamt so als Hockey-Fan hoffe ich natürlich auf 7 Spiele und ich glaube dann tatsächlich, dass Mitch Marner dann den Stanley Cup gewinnt.
Ja. Ihm würde ich es auch unfassbar gönnen. Also das ja. ist. Aber meine ganz blöde Frage: Was macht denn ein Connor McDavid, wenn Jack Eichel zum zweiten Mal den Stanley Cup holt?
Tja.
Die sind auch so oft verglichen worden damals in ihrem Draft.
Und, stimmt.
Ja, hätte Buffalo der Operation zugestimmt, dann wäre er nicht in Vegas. Dann hätte er jetzt keine zwei oder einen Cup. Der ist ja auch nur da gelandet, weil Buffalo ihm irgendwie die OP nicht zusagen wollte. Und dann er gesagt hat, ja, dann gehe ich halt. Jetzt ja ganz, 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 ganz kurz gefasst.
Ja, ja.
Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dann wäre er da. Wenn Mitch Marner nicht unglaublich
diesen einen Pass da gespielt
fragwürdig
hat.
Fragwürdig in der Postseason gespielt hätte, dann wäre er vielleicht nie vom Hof gejagt worden, auch überspitzt gesagt. Wieso tradet Ottawa Mark Stone für, ich glaube, Erik Brännström und einen Second-Round-Pick? Ja, macht alles überhaupt gar keinen Sinn, aber die Spieler sind da gelandet und jetzt läuft's halt.
Ja, ich glaube jetzt, also weil du Mitch Marner sagst, wir haben das ja letztes Jahr auch besprochen gehabt, dieser Rückpass, ich weiß gar nicht, Ralf oder Marco, einer von
der in der wo der einfach irgendwo blind ins Mitteldrittel spielt und dann gibt es, glaube ich, ein 2-auf-1 oder so.
Ja, und da fällt das Tor danach. Ja. Also
das war so die Szene, die hat sich auch bei mir eingebrannt, so als der Mitch Marner Playoff-Moment in Toronto. Und das ging wohl einigen so.
Ja, das ist so. Nee, also ich gönne sie ihm komplett, aber ich gönne uns einfach ein schönes Finale. So spannendes. Kein Sweep. Also, ich meine, wenn man jetzt in die beiden Fans quasi, also Fangruppierungen reinhört, sagen die natürlich, ja, super Sweep, aber ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Also ich glaube, wir wünschen uns als Hockey-Fans natürlich ein langes Finale und dass es weit in den warmen Juni reingeht. Ne?
Wenn ich es richtig sehe, ist bei Veröffentlichung Spiel 1 schon gelaufen. Ne?
Genau.
Ja.
Genau. So Transparenz, wir nehmen am Montag auf. Also
Spiel
das erste Spiel.
Dienstag.
Das habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass wir das erste Spiel jetzt nicht besprochen konnten. Also das war, ist ja auch
die denn da?
Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ne? Also da müssten wir dann ganz spät aufnehmen noch in der Früh. Deswegen haben wir es natürlich vorab aufgenommen.
Aber falls irgendwo irgendein Fanclub gegründet wird, dann waren wir da.
So, ich glaube. Ich glaube, damit war es das mit dieser Episode. Also ich finde es ja immer interessant, welche Wendungen so eine Episode mit euch auch immer beinhaltet. Und wir können es ja auch mal.
Die habe ich auch nicht erwartet.
Also, ja.
Wenn wir mal ein Crossover mit unseren Schweizer Kollegen machen, dann erzähle ich mal die Geschichte, wie eine internationale NHL-Gruppe mit auf Tour entstanden ist, mit Konzerten in der Schweiz und einer großen Liebe zwischen zwei Leuten. Der eine hat ein Kings-Trikot an, der andere hat ein Boston-Trikot an. Und daraus ist dann eine zu der damaligen Zeit unfassbar aktive internationale NHL-Gruppe geworden. Das dann, wenn mal die Schweizer dabei sind, dann erzählen wir mal, wie das zustande gekommen ist damals.
Das Angebot geht raus, würde ich sagen, ja. Ja, ihr beiden, schöne Besprechung. Wieder viel gelernt. Bin schon sehr gespannt auf das Stanley Cup-Finale für euch da draußen. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sagt, wir wissen jetzt gar nichts, was redet ihr da alles, der und der macht's. Mitch Marner macht keinen einzigen Punkt beispielsweise. Dann schreibt uns das gerne per Instagram. Und ich denke, wir hören uns nach dem Finale nochmal, ne?
Richtig.
So sieht's aus.
Zur finalen Analyse.
Und entschuldigt bitte nochmal die olympische Fackel. Ich habe das wirklich mit meinem Spatzenhirn. Ich sehe eine Fackel, das muss Olympia sein. Das ist
ist glaube ich, so lang schon vergeben und vergessen.
Marco. Naja, aber man muss dazu sagen, wenn man mal überhaupt gar keine Ahnung hat. Erwischt.
Sind dann nicht nachtragend passiert, genau. Ja, liebe Hörerinnen, dann schreibt uns gerne eure Tipps zum Finale. Wichtige Info auch für euch. Es ist ja Pride Month. Schaut da gerne bei Squad Drops vorbei. Da haben wir mit Squad Drops zusammen ein sehr schönes T-Shirt released. Everyone's Game. Das ist das, was wir bei Bully auch leben. Natürlich nicht nur im Pride Month, aber das ist natürlich eine schöne Sache. Schaut da gerne vorbei. Und Ja, alle weiteren Infos findet ihr selbstverständlich in den Shownotes.
Also, an der Stelle könnt ihr euch einfach auch nochmal bei YouTube und so den Hockey's Diversity Song von meiner Band anhören, ne? Finde ich. Also den haben wir ja damals auch geschrieben, so, ne? Das ist
definitiv. Das also aus, es ist sowieso macht immer Sinn, bei Hockey's Diversity vorbeizuschauen. Werden wir auch mit in die Shownotes nehmen, selbstverständlich. Sowohl den Song als auch die Seite. Sehr guter Einwurf noch, Marco. Also, dann habt viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.